Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Im Idealfall geht man nach dem eigenen Tod hinüber in das ewige Leben. Weiß man aber nicht so genau, auch wenn die Religionen verschiedene Erkläransätze haben. Was man aber weiß, dass es in der Stunde des Todes besondere Erfahrungen gibt, die man durchaus als kurzen Blick hinüber auf die andere Seite interpretieren kann. Und weil die moderne Medizin inzwischen immer mehr Menschen an dieser Schwelle des Todes nochmal zurück ins Leben reißen kann, können diese Menschen dann über ihre Erfahrungen berichten. Ihre Nahtoderfahrungen. Julia Ley.
In einem kargen Raum im obersten Stock des Münchner Selbsthilfezentrums versucht Werner Barz, Worte zu finden für das, was sich eigentlich nicht beschreiben lässt: den eigenen Tod. Er ist ihm vor gut 30 Jahren knapp entkommen. Noch heute wird der 80-Jährige dabei manchmal von der eigenen Erfahrung überwältigt.
Ich und du, du und ich. Wenn das verschmilzt, Entschuldigung, das ist die Kraft, die man nicht erklären kann. Und das ist toll, dass jemand mitkommt.
Barz war gerade im Auto, auf dem Weg zurück aus dem Familienurlaub, als er einen Erstickungsanfall erlitt. Er war schon krank in den Urlaub gefahren, wohl nur eine Grippe, dachte er. Erst hinterher sollte sich herausstellen, dass er Gelbfieber hatte. An einer Tankstelle auf dem Brenner öffnete er die Autotür, um mehr Luft zu bekommen, und glitt bewusstlos zu Boden.
Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt bin ich tot, jetzt sterbe ich.
Er war in der katholischen Jugend, er erwartete das jüngste Gericht. Doch das blieb aus. Stattdessen umfing ihn ein Licht.
Ich habe also sozusagen in die Sonne geschaut, aber es hat nicht geblendet. Und da habe ich gesagt, Herrgott, da bin ich. Ich bin als Sauhund gewesen, das weiß ich. Und dann hat der gesagt, schön, dass du da bist. Und dann ziehst du schon mal die Füße weg. Moment, Moment, Moment. Nein, bei uns wird nicht gerichtet. Bei uns wird geliebt. Geborgenheit, Umarmung. Das kriegst du da oben nicht rein. Einen später, da wärst du verrückt dabei. Und deswegen haben wir die Gruppe.
Seit 15 Jahren leitet der gelernte Dachdecker die Selbsthilfe- und Studiengruppe Nahtoderfahrung in München. Betroffene bekommen hier einen sicheren Raum, um über das Erlebte zu sprechen. Barz beschreibt später noch andere Elemente seiner Nahtoderfahrung. Die Zeit existierte nicht mehr, sagte er. Alles passierte gleichzeitig. Sein Körper begann sich auszudehnen. Mit den Fingerspitzen glaubte er, die Erde zu spüren, andere Planeten zu streifen. Als wäre er mit allem verbunden. Und?
Ich wusste alles. Alles. Ich war allwissend.
Viel von dem, was Barz erzählt, ist geradezu lehrbuchhaft. Die Grayson-Skala, mit der viele Wissenschaftler Nahtoderlebnisse klassifizieren, listet viele solcher Empfindungen. Ein anderes Zeitgefühl, allumfassendes Wissen und sogenannte Out-of-Body-Experiences, bei denen der Mensch von oben auf den eigenen Körper herunterschaut. Wer auf dieser Skala 7 von 32 möglichen Punkten erreicht, gilt als gesichert Nahtoderfahren. Auch der deutsche Neurologe Daniel Conciella, der an der Universität Kopenhagen lehrt, nutzt die Skala für seine Forschung. Über eine Online-Plattform haben er und seine Kollegen mehr als 1000 Menschen aus 35 Ländern zu Nahtoderfahrungen befragt. Das Interessante dabei, 10% der Befragten gaben an, schon einmal ein solches Erlebnis gehabt zu haben. Aber nicht nur eine lebensbedrohliche Situation, auch ein schwerer psychischer Schock oder eine intensive Meditation können Nahtoderfahrungen auslösen. Ahmed Abbas, ein muslimischer Syrer, hat auch eine solche Erfahrung gemacht.
Das war schon alles weiß, ne? Danach bin ich eingeschlafen, einen Tag später. Mit der Zeit ging es so schnell, wie so ein Traum. Als ich aufgewacht, da habe ich so ein Licht gesehen. Vom Zimmer, da kennst du den Garten von Klinik. Dieser Garten, das war die ganze Zeit nur Regen oder Schnee oder keine Ahnung. Das war alles so Regen, Sonne. Das ging zu schnell alles.
Bei einem Granateneinschlag im syrischen Homs wurde der damals 17-Jährige schwer verletzt. Ein deutscher Journalist sammelte Geld, um ihn nach Deutschland auszufliegen. Die Ärzte versetzten ihn in ein künstliches Koma. Erst 2 Monate später wachte Abbas im Haunerschen Kinderspital in München wieder auf und dachte zunächst, er sei im Paradies. Die Krankenschwestern hielt er für Engel. Paradies, Engel, all das sind Elemente, die auch in islamischen Jenseitsvorstellungen vorkommen. Haben Nahtoderfahrungen also auch etwas mit der Kultur zu tun? Daniel Conziella.
Das Interessante ist, dass mal abgesehen von gewissen kulturellen Unterschiedlichkeiten, diese Elemente extrem ähnlich sind in allen Beschreibungen, aus allen Kulturkreisen, aus allen verschiedenen Zeitepochen. Und das macht es wahrscheinlich, dass es dann tatsächlich einen biologischen Mechanismus dafür gibt.
Was genau dieser Mechanismus ist, können Neurologen bis heute nicht erklären. Conziella und seine Kollegen konnten jedoch nachweisen, dass Menschen, die an bestimmten Formen von Migräne oder sogenannten REM-Schlafstörungen leiden, eher zu Nahtoderfahrungen neigen als andere. Im Grunde, sagt Conziella, läuft im Gehirn während einer Nahtoderfahrung dasselbe Programm ab wie in der sogenannten REM-Schlafphase, wo wir besonders viel und besonders intensiv träumen. Das Gehirn ist dabei fast genauso aktiv wie im Wachzustand. Allerdings sind bestimmte Gehirnareale abgeschaltet.
Das sind die Areale, die sozusagen die gesunde Vernunft darstellen, die dann im wachen Zustand sagen, komm, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist völliger Unsinn hier. Daran glauben wir nicht.
Auch der Soziologe Hubert Knoblauch hat sich lange mit Nahtoderfahrungen befasst. Anders als Conziella ist er jedoch überzeugt, dass die Kultur durchaus einen Einfluss auf das Erlebte hat. Das konnte er in den 90er Jahren sogar für Ost- und Westdeutsche nachweisen. Ostdeutsche brachten ihre Erlebnisse zunächst oft überhaupt nicht mit dem Tod in Verbindung, weil Religion und damit auch Jenseitsvorstellungen in der DDR für die meisten kaum eine Rolle spielten.
Das eine ostdeutsche Beispiel war, das ist ein bisschen populär damals geworden, das war ja, die hatte sinngemäß damals gesagt, und nach der Wende wusste ich, das war das Jenseits.
Im katholisch geprägten Baden hingegen erzählten Frauen dem Forscher immer wieder, dass sie mit einem Gerippe oder einem Sensenmann gekämpft hätten. Eine Frau war gerade in Gesellschaft.
Und da kam eben der Sensenmann, der sie so am Arm nahm und sagte, na, wollen wir gehen, und bis zur Tür ging. Als die Tür aufging, sagte sie, ach, sie hat noch keine Lust, sie mag noch ein bisschen hierbleiben, und dann verschwand er.
Doch wie erklärt es sich dann, dass Mediziner und Neurologen immer wieder auf ähnliche Motive stoßen? Knoblauch ist sich sicher, dass die Nahtodforschung bis heute von den ideologischen Überzeugungen ihrer Gründerväter geprägt ist.
Ring, der Hauptvertreter von den Moody, waren Vorkämpfer der New Age-Bewegung. Grayson ist ein großer Vorkämpfer der Parapsychologie. Also wir sind hier nicht in einem neutralen wissenschaftlichen Gebiet.
Licht, Tunnel, ein allumfassendes Gefühl der Liebe. Für den Soziologen Hubert Knoblauch sind das keine neutralen Bilder, sondern Motive, die auf die esoterische New Age-Bewegung der 70er Jahre zurückgehen. Viele New Age-Überzeugungen seien auch in die Grayson-Skala eingeflossen. Zum Beispiel die, dass der Tod schön zu sein hat. Dass Nahtoderfahrungen nicht überall gleich seien, müsse jedoch nicht heißen, dass sie nicht wahr seien, sagt Knoblauch. Auch Träume, Albträume, Tagträume seien sehr wohl Teil der menschlichen Wirklichkeit. Überall auf der Welt. Und Werner Barz, der die Selbsthilfegruppe in München leitet, für ihn hören Kultur, Religion, Sprache im Tod auf zu existieren. Zurück bleibe nur eine Liebe, sagt er, in der sich jeder Widerspruch auflöst und die sich vielleicht gerade deshalb nur mit Widersprüchen beschreiben lässt.
Ich bin ein Sandkorn, aber ich bin auch die Wüste. Ich bin ein winziger Wassertropfen, aber ich bin das Meer und die Wolke.